Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 14. August 2023. Andreas, wir nähern uns langsam dem Spätsommer.
Ja. Der Spätsommer, der kommt jetzt wirklich mit großen Schritten. Das Wetter ist heute ein wenig durchwachsen. Es ist warm draußen, aber ein bisschen gemischt. Wir werden heute sonnige Abschnitte, aber auch ein paar Schauer drin haben. Insgesamt eigentlich ein ganz gutes Wetter für die Natur. Aber ist auch okay, wir hatten jetzt auch wirklich so viele schöne Sonnentage, da können wir es uns leisten.
Wir haben zahllose Zuschriften zu unserem Huhn mit den Kalkfüßen bekommen. Vielen, vielen Dank für die 1000 Empfehlungen. Andreas, wenn ich vorher noch nie etwas von dem Problem Kalkfüße bei einem Huhn gehört hatte, so sind wir jetzt ja eigentlich von unseren Abonnenten hier zu Profis gemacht worden.
Ja, das ist wirklich so. Ich bedanke mich auch wirklich ganz herzlich dafür. Und ich habe jetzt so einen Weg gefunden. Das Huhn ist jetzt in einem kleinen, isolierten Teil im großen Stall drin und fühlt sich, denke ich mal, relativ besser, weil Hühner sind auch manchmal ein bisschen gnadenlos, wenn eins schwächer ist und dann hacken sie drauf rum. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und das Huhn ist regelmäßig mit Sitzbädern und mit Fußbädern und mit Vaseline und mit Ballistoöl und was auch immer wir da alles schon gemacht haben. Und natürlich CDL, also nur, dass alle wissen, wir sind komplett dabei. Macht euch keine Sorgen.
Das hört sich jetzt an, als ob du alles wahllos ausprobiert hast an dem Huhn. Andreas, ich würde doch mal die Stringenz, die du jetzt tatsächlich eingenommen hast, noch ganz kurz erwähnen, sonst bekommen wir nämlich viele Zuschriften, dass es kein Versuchskaninchenhuhn ist.
Nein, nein, das habe ich natürlich alles an mir versucht. Bei dem Huhn habe ich das natürlich ganz anders. An meinen Kalkfüßen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Alles klar. Jetzt haben wir das auch geklärt. Meine Kalkfüße sind jetzt auch wieder auf dem Vormarsch. Also alles ist in Ordnung.
So, also, ihr wisst, was gemeint ist. Und vielen Dank. Bitte jetzt keine weiteren Zuschriften mehr zu den Kalkfüßen. Aber ich finde das toll, wie wir Probleme hier gemeinsam lösen können. Denn da sind schon ein paar Sachen dabei gewesen, die hier offenbar helfen könnten. Denn das Hühnchen sieht auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen lebendiger wieder aus als vorher, als es wie so ein Haufen Elend mehr oder weniger da sich hingekauert hat. Und wie du schon sagst, die anderen auf einem Rumhacken, da wurde mir klar, wo das herkam, denn das Kleine saß wirklich mit eingezogenem Köpfchen und dann kamen die anderen fiesen Hennen und haben da noch drauf gepickt.
Richtig, wir wollen festlegen, es waren die Hennen, also ein klassisches Weibergezanke. Das nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis.
Es ist die Natur. Ja, ja, die Schwächeren haben dann die schlechteren Karten. So, jetzt reicht es aber auch mit dem Hühnergerede hier. Wir wollen mal zu einem aus unserer Sicht der wichtigsten Themen der heutigen Zeit kommen und vor allem verbunden damit der größten Gefahren für die gesamte Menschheit. Und zwar hat Tichys Einblick in einer Serie von Artikeln über die Macht der Weltgesundheitsorganisation berichtet. Und die Überschrift von diesem Artikel hier lautet: Die Weltgesundheitsversammlung wird die Kompetenz haben, Sanktionen auszusprechen. Ja, also um was geht's da? Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Die WHO soll ja reformiert, gestärkt werden. Neue Verträge stehen an. Und damit sind natürlich Befugnisse gemeint, etwa bei der Ausrufung von Pandemien und den damit dann verbundenen Verpflichtungen für die Menschen. Und das haben wir jetzt alles schon erlebt durch die Mikrobe. Da kann sich jeder dran erinnern. Von heute auf morgen haben wir in einer anderen Welt gelebt. Die sah völlig anders aus. Da wurde Druck auf die Menschen ausgeübt. Und für Tichy hat sich die Journalistin Antje Mali Samiralov unterhalten mit dem Schweizer Anwalt Philipp Kruse. Und der hat nämlich diese WHO-Vertragswerke, die sich derzeit in Verhandlungen befinden, analysiert und abgeklopft auf die Fallstricke. Und er hat untersucht, welche Möglichkeiten der Mitsprache, des Regressanspruchs im Schadensfall oder zum Schutz der grundgesetzlich garantierten Rechte Deutschland noch hat, wenn diese neu verhandelten Gesetze, kurz IGV, dieses Gesetz dient der Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften, dies IGV, also wenn die in Kraft treten und der Pandemievertrag CA+ oder CA++ in deutsches Recht umgesetzt wird. Und Anwalt Kruse sagt, nach seinem Kenntnisstand, er verfolgt ja die Vertragsveränderungen sowie auch die Neuerungen seit Januar letzten Jahres, also nach seinem Kenntnisstand seien bislang überhaupt keinerlei Kontrollmechanismen zur Überprüfung von WHO-Entscheidungen oder Maßnahmen vorgesehen und die WHO ist gegenüber den Vertragsstaaten nicht einmal rechenschaftspflichtig.
Ja, und das ist wirklich erschreckend, was dieser Schweizer Anwalt sagt. Denn es ist tatsächlich so, dass hier bestätigt wird, dass die neuen Vertragswerke überhaupt keinen Mechanismus vorsehen, welche die WHO denn zwingen könnte, dass sie ihre Entscheidungen und Maßnahmen dann zum Beispiel einer normalen, kritischen und zeitnahen Gegenprüfung zu unterziehen haben. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Das ist also quasi ein Diktat ohne Gegenprüfung. Irre. Also allerdings ist Deutschland sowie alle anderen übrigen Vertragsstaaten auch sehr wohl rechenschaftspflichtig gegenüber der WHO und das auf vielfältigste Weise. Wir sehen also im Prinzip, dass hier schon etwas auf dem Vormarsch ist, was man eine Weltregierung nennt.
Was heißt das genau?
Na, da scheint man sich einig zu sein, denn man hat eine ganze Menge WHO-Gremien und Organe ganz neu geschaffen in letzter Zeit und zwar natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das läuft ja alles immer so im Hinterzimmer ab. Und hier werden die Einhaltungen der Vorschriften und Empfehlungen, die nach diesen neu verhandelten Vertragswerken dann ergehen könnten, dann regelrecht überwacht.
Also das ist ja angesichts der Tatsache, dass Deutschland einer der größten Unterstützer finanzieller Art der WHO ist, besonders interessant. Andreas, welche Gremien werden denn was überhaupt überwachen?
Naja, die Umsetzung dieser verschärften IGV, also dieser internationalen Gesundheitsverpflichtungen, also des Gesetzes im Prinzip, sollen von zwei Kommissionen überwacht werden, die neu entwickelt wurden, dem Implementation Committee und dem Compliance Committee. Das sind also ganz neu erschaffene Gesetze, die diese Organisation hervorgebracht haben. Und wie Anwalt Kruse dann auch herausgefunden hat, werden, wie übrigens auch schon bisher, die Staaten über die Fortschritte bei der Umsetzung der neuen Vorschriften auch in Zukunft regelmäßig gegenüber der WHO Rechenschaft ablegen müssen. Das ist interessant. Das ist eine rein einseitige Geschichte. Am Ende soll die Weltgesundheitsorganisation dann beurteilen, wie auf Defizite bei der Umsetzung der IGV-Anpassungen zu reagieren ist. Also wenn ein Staat nicht spurt, was sie dann für Maßnahmen einsetzen können.
Ich wiederhole es nochmal. Und es sind hunderte Millionen, die Deutschland in die WHO reinzahlt. Im Prinzip fühlt sich das für mich so an, Andreas, als ob man seinen eigenen Feind noch sponsert und pampert.
Genau so ist es. Und USA und Deutschland und Bill Gates, das sind die größten Investoren. Und wenn wir hier eine Person haben, die dort hintersteht, dann erkennt man oder kann man schon rein interpretieren auch Weltmachtbestrebungen von Einzelpersonen. Also wenn ich so sehe, wie über bestimmte Staatschefs als Diktator und so weiter gesprochen wird und hier wird das Thema nicht ein einziges Mal aufgebracht, wo es doch ganz deutlich erkennbar ist, dass sich hier eine Situation abzeichnet, die mit dem Begriff Diktator durchaus zumindest in Erwägung gezogen werden kann, dass man darüber spricht. Nichts dergleichen.
Wir behandeln dieses Thema und danken auch der Redaktion von Tichys Einblick, dass die dieses Interview, wir gehen da gleich weiter rein, abgebildet haben, denn es ist allerhöchste Eisenbahn, dass öffentlich über das Thema diskutiert wird. Und wir bitten euch auch alle, dafür alles zu tun, dass diese Informationen weitergetragen werden. Wir werden heute diesen Artikel nochmal einstellen, und zwar im Anschluss an diesen Podcast, damit ihr darauf zugreifen könnt. Es ist für uns alle weltweit extrem wichtig. Also, du hast das gerade geschildert, Andreas, was da für neue Einrichtungen jetzt geschaffen wurden. Aber das scheint noch nicht alles zu sein, denn entsprechende Handlungsempfehlungen sollen von einem neu zu erschaffenden Special Committee erarbeitet werden, heißt es in diesem Tichy-Interview mit Rechtsanwalt Philipp Kruse aus der Schweiz, damit die ganze Welt den Stand der Umsetzung jederzeit ablesen kann, plant die WHO ein Dashboard einzurichten, auf dem die Umsetzungsdefizite fehlbarer Staaten für jedermann sofort erkennbar sind. Das scheint ja wie ein weltweiter Pranger dann zu sein, an den die Länder gestellt werden.
Ein Pranger für Staaten, die selbstbewusst sagen, wir denken selbst und nehmen nicht alles einfach so an, wie es die Weltregierung WHO dann sagt. Denn das ist ja das, was man hier erkennen kann. Ja, und das ist wohl offenbar auch alles so geplant. Die Weltgesundheitsversammlung soll die Kompetenz haben, Sanktionen auszusprechen, wenn einer nicht spurt. Und Kruse, der Anwalt aus der Schweiz, sehr interessant, weil die WHO sitzt ja auch in Genf, sagte zum Beispiel wörtlich, ich habe das hier vorliegen, eine disziplinierende Wirkung wird meines Erachtens aber auch von den beiden oben genannten WHO-Spezialkommissionen ausgehen, welche jederzeit Informationen zum jeweiligen Umsetzungsstatus proaktiv einfordern dürfen und ihre Beobachtung der Weltgesundheitsversammlung berichten müssen. Allfällige Sanktionen könnten durchaus auch wirtschaftlicher Natur sein, das ist ja die neue Methode, Sanktionen, und im Rahmen der G20, der EU oder von der Weltbank initiiert oder auch umgesetzt werden.
Was wir hier sehen, Andreas, es sind wieder die westlichen Staaten, G20, EU, USA, EU natürlich, die ganz vorne weg. Und die Frage, die auch bleibt, darüber können wir nachher noch mal reden, ob denn die anderen Länder, die sich jetzt zum Beispiel mit den BRICS-Staaten formiert haben, ob die so ohne weiteres auf diesen Zug aufspringen werden und würden.
Ja, ich vermute nicht, da so einfach wird das nicht gehen. Nun ist es so, dass viele politische Führerstrukturen komplett eingekauft sind. Ich sage einfach korrumpiert wurden. Das sehen wir bei der EU, das sehen wir bei allen anderen großen Kommissionen und Organisationen, wie da die Gelder hin und her fließen. Das meiste kommt ja nie raus. So. Und die Zeit läuft. Es gilt, dieses Thema so oft wie möglich jetzt auf den Tisch zu hieven, denn da zeichnen sich aus meiner Sicht auch echte Horrorszenarien ab, wenn den Herrschaften nicht noch rechtzeitig das Handwerk gelegt wird. Und da kommt es wohl nicht auf die Politiker und auf die führenden Menschen an, auf die man baut, sondern auf den einzelnen Menschen. Also nach Auskunft von Anwalt Philipp Kruse gilt das Prinzip, wer schweigt, der stimmt zu. Und das heißt, wenn die Vertragsstaaten nichts unternehmen, dann sollen die Änderungen 12 Monate nach Annahme durch die Weltgesundheitsversammlung, das wäre dann im Mai 2024, also in Kraft treten, faktisch dann zum 1. Juni 2025. Also hier wird es ganz wichtig, dass wir hier erkennen, dass jeder gefordert ist und vor allem auch ein enormer Druck ausgeübt wird auf die Regierungen und zwar national auf dieser Ebene. Und deshalb kann man sich auch vorstellen, warum große Politiker sich gegen die AfD oder gegenüber anderen Oppositionsparteien so dramatisch gegenstellen, weil da eventuell nicht nur die Dinge so laufen, wie das, wofür man bezahlt wurde, nämlich auch korrumpiert wurde. Und ich kann das nicht mehr anders deuten, denn wenn einer noch ein Herz in der Hand wirklich hat, Herz in seiner Brust hat und ein bisschen mitdenkt, dann kann er das nicht einfach vor seinem Gewissen verantworten. Man fragt sich, was sind das auch für Menschen, die dahinter stehen? Das ist meine ernst gemeinte Frage.
Wir wollen mal uns jetzt die gravierendsten Änderungen ansehen. Die wichtigste Bestimmung zur Rechtsverbindlichkeit aller WHO-Empfehlungen soll aus Kruses Sicht der neue Artikel 13a sein, in dem die Selbstverpflichtung der Vertragsstaaten festgelegt ist. Da heißt es, dass in Artikel 13a sich die Vertragsstaaten im Fall einer von der WHO erklärten Pandemie verpflichten, die WHO als Leitungs- und Koordinierungsbehörde für internationale Maßnahmen anzuerkennen und, das ist der springende Punkt, sich verpflichten, die Empfehlungen zu befolgen. Im Übrigen gilt das künftig auch für alteingeführte Impfungen, zum Beispiel wie die Tetanusimpfung, zu der bislang ja nur geraten wurde. Das heißt, adieu freie Entscheidung. Und das könnte die lange als Verschwörungstheorie genannte Einweltregierung befeuern.
Naja, und das Problem ist ja, dass wir eines jetzt gelernt haben, spätestens nach dieser Corona-Spritzen-Arie, die man ja auch als Impfung bezeichnet hat, was ja nicht ist. Niemand weiß so wirklich, was da drin ist. Das ist ja die Hauptproblematik. Das heißt, ich muss blind vertrauen, die Hautoberfläche wird durchstochen und mir wird irgendetwas injiziert und ich kann nur hoffen, dass das stimmt, was sie mir sagen. Und das ist natürlich dann schon eine ziemlich heftige Geschichte. Also es könnte vor allem jede Tetanus-Impfung, wie du gerade schon sagtest, auch verpflichtend werden. Doch nicht nur die. Eine ganze Reihe permanenter Empfehlungen, die bislang nicht verpflichtend waren, werden dann künftig verpflichtenden Charakter annehmen. Davon geht der Rechtsanwalt also aus. Hinzu kommt, dass alle künftig von der WHO erlassenen Maßnahmen unverzüglich umgesetzt werden müssen. Das ist so im Artikel 42 ganz klar beschrieben. Die größten Gefahren für freiheitlich-demokratische Gesellschaften wie die der Bundesrepublik Deutschland bestehen dann unter anderem darin, dass die neuen Vertragswerke so konzipiert und ineinander verwoben sind, dass im Falle einer von der WHO ausgerufenen Pandemie alle, aber auch wirklich alle relevanten Lebensbereiche aus der WHO heraus gesteuert dann und auch kontrolliert werden können. Also wenn das nicht nachdenklich macht.
Naja, das haben wir ja auch schon erlebt. Das ist ja eigentlich die Hoffnung, dass viele, die jetzt durch diese Pandemiezeiten unter Druck geraten sind, erkennen, was das hier bedeuten könnte, wenn das tatsächlich im Mai nächsten Jahres beschlossen wird. Das sind genau noch 9 Monate, ein Dreivierteljahr, in dem im Prinzip das Bewusstsein verändert werden muss, damit es nicht dazu kommt. Heißt ja hier in diesem vorliegenden Interview, dass damit ja auf jeden Fall auch die Gewaltenteilung ausgehebelt wird und mehr oder weniger sämtliche Machtbefugnisse in eine anonyme Behörde ausgelagert wird. Und die genießt natürlich dann, klar, Immunität und untersteht nicht der nationalen, in dem Fall der deutschen Gesetzgebung sowieso, Gerichtsbarkeit.
Also mich würde mal interessieren, wie du das jetzt aus deiner Sicht einfach mal einordnest. Meine kenne ich ja, aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Ja, also Andreas, das ist ja eine Situation, in der sozusagen eine deutsche Regierung das Recht verlieren würde, eine eigene Entscheidung zu treffen für die Menschen.
Ja, so sehe ich es auch. Also was für uns Journalisten, jetzt bin ich gerade...
Du bist jetzt gerade raus hier, weil ich dich eigentlich auch das gefragt hätte, wie du das einordnen würdest. Aber wir wollen mal weiterschauen, denn was für Journalisten tatsächlich interessant werden könnte, das ist, dass die Zuständigkeiten der WHO dann auch offenbar die Zensur der Medien mit einbeziehen wird. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich keine Informationen mehr geben, die der offiziellen WHO-Doktrin zuwiderlaufen oder diese in Frage stellen könnten. Und interessant ist, dass dieser Rechtsanwalt hier Beispiele nennt aus der Mikrobenzeit, und an das alles können wir uns lebhaft erinnern. Da sind die großen sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder YouTube bereits dem Meinungsdiktat der WHO untergeordnet worden und bei vermuteten Verletzungen von WHO-Doktrin zensierend eingegriffen wurde. Und wir kennen das also alles schon. Die Kritiker wurden diffamiert, verleumdet, mundtot gemacht. Wir erinnern uns an viele Wissenschaftler, Herrn Bakhti, Herrn Hockerts, Gunter Frank, der unglaublich gute Recherchen vorgelegt hat, und viele andere. Ich habe jetzt natürlich viele nicht genannt, aber alle mit einbezogen. Die sind ja samt und sämtlich, also wirklich fast verfolgt worden, Und auch im Netz wurden ganze Kanäle vom Netz genommen oder User auf Twitter gesperrt. Wir erinnern uns an das alles. Und die WHO entwickelt jetzt gerade ihr globales Informationsmonopol auf gesundheitlich relevante Weise mit dem Recht auf Zensur. Kruse nennt hier Artikel 18 des Pandemievertrags. Da wird festgelegt, dass die Vertragsstaaten kontrollieren sollen, welche sogenannten Fehlinformationen sich gerade verbreiten, um diesen entgegenzuwirken. Und was als Fehlinformation zu gelten hat, das legt natürlich die WHO fest.
Ja, und was man hier ganz klar erkennen kann, dann werden natürlich die ganzen auch weiteren verbrieften Grundrechte, zum Beispiel die Meinungs- und Pressefreiheit, von der WHO eindeutig tangiert. Das Selbstbestimmungsrecht, insbesondere in medizinischen Angelegenheiten, wird ja geradezu abgeschafft und damit das Recht übrigens auch auf körperliche Unversehrtheit. Die Bewegungsfreiheit, die Reisefreiheit, die freie Ausübung des Berufes, die Informationsfreiheit und damit auch das Zensurverbot, so ziemlich alle Grundrechte, so heißt es, könnten durch diese neuen Vertragswerke komplett außer Kraft gesetzt werden, und zwar beliebig lange. Man muss sich wirklich mal vorstellen, worüber wir hier gerade reden. Mhm. Dass, wenn wir jetzt 5 Jahre zurückschalten würden, dann wäre das ein Hardcore-Science-Fiction. Wenn ich das vorlegen würde, ein Regisseur, der wird wahrscheinlich sagen, nee, oder hätte damals gesagt, das nehmen wir nicht an, das ist einfach zu abwegig. Also es ist keinerlei Rechtskontrolle vorgesehen, um die Gründe, die zur Ausuferung einer WHO-Pandemie geführt haben, oder den tatsächlichen Nutzen auch nur bestimmter Maßnahmen jemals überprüfen zu können. Also die geplanten Vertragswerke, die öffnen also der Willkür Tür und Tor. Und Willkür ist für diktatorische Strukturen Grundvoraussetzung.
Totalitarismus nennt man das Ganze auch. Steht damit die Frage im Raum, welchem Ziel der in den Vertragswerken verankerte One Health Approach dient?
Naja, der Anwalt ist jetzt hier in diesem Fall der Ansicht, dass durch diese Konstruktion die Schwelle für die Ausrufung einer Pandemie jetzt noch einmal deutlich abgesenkt wird. Hatten wir ja schon gehabt, und das war schon erschreckend, was Corona uns da geliefert hat in der Politik. Das wird massiv abgesenkt, also per Knopfdruck kann quasi alles dicht gemacht werden. Und diesem Ansatz zufolge müssen die Vertragsstaaten künftig auch Krankheiten an der Schnittstelle von Mensch, Tier und Umwelt ins Kalkül ziehen. Und natürlich wie immer der Klimawandel. Das alles kann alles natürlich oder nicht sein. Also die Basis für reine Willkür. Man setzt irgendwelche Daten wild ins Feld und kann darauf eine Entscheidung machen. Ihr bleibt alle zu Hause, Lockdown.
Und diese berühmten Dashboards, die werden immer moderner, kann man sagen. Denn ja, Herr Lauterbach macht ja jetzt auch ein Klimatote-Dashboard. Und wir kennen das ja auch aus der Mikrobenzeit. Da war es Johns Hopkins, wo dieses Dashboard jeden Tag erschienen ist. Ein Werkzeug, ein Instrument, um die Leute unter Druck zu halten. Und das, was du hier gerade sagst, nämlich Krankheiten an der Schnittstelle von Mensch, Tier, Umwelt, das klingt ja nach ganz viel. Zum Beispiel nach Vogelgrippe, Rinderseuche, was wir alles hatten, wo von oberster Stelle dann einfach beschlossen wird, zigtausende, zehn, hunderttausende Tiere zu töten, sozusagen als Sicherheitsmaßnahmen.
Ja, man will es überhaupt nicht durchdenken, was der Mensch sich hier karmisch auflädt an Schuld. Das ist unfassbar. Ja, das könnte durchaus in die gesamte Klimawandelagenda natürlich auch passen, nach der ja jetzt jedes Lebewesen, das atmet, sowieso den Weltuntergang befeuert. Das ist ja momentan das Credo. Jedenfalls, wenn es nach den durchgeknallten Klimaaktivisten und ihren Auftraggebern geht. Rechtsanwalt Kruse berichtet, dass man dem im Bundestag eingebrachten Antrag ja ganz offen entnehmen kann, dass die WHO den Klimawandel als größte Bedrohung für die Menschheit betrachtet. Man muss sich das wirklich vor Augen führen. Es ist unfassbar, auf welchem Niveau sich das hier bewegt. Und dass die Bundesregierung ferner die Rolle der WHO beim Klimaschutz unterstreicht, sowie das Mandat der WHO im Bereich Umwelt und Gesundheit unterstützt. Und wer das liest Und dass das mitgetragen wird von den Politikern, der wundert sich natürlich nicht, dass in irgendeiner Form alternativ denkende Parteien nicht sofort als bösartig niedergemacht werden müssen. Ganz klare Linie hier.
Die deutsche Bundesregierung hat durch Bundesrat und Bundestag, wenn ich mich richtig erinnere, zugestimmt, dass die WHO diese Instrumentarien in die Hand bekommt. Deswegen kriegen sie auch zig hunderte Millionen aus euren Steuergeldern, damit sie das alles tun können. Auch da wird es Zeit, dass man den Herrschaften vielleicht mal Briefe schreibt. Bitte immer höflich, immer in gemäßigtem Ton, aber vielleicht mal die eine oder andere Frage zu stellen. Also, dieser Anwalt berichtet in dem Interview bei Tichy über die betont vage angelegten Textelemente in den IGV. IGV steht für Gesetze, die der Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften dienen. Und er berichtet auch über den neuen Pandemievertrag, der es künftig zulassen wird, aufgrund vermeintlicher Bedrohungen präventiv einzugreifen. Die in Deutschland in diesem nicht besonders warmen Sommer laut gewordenen Hitzewarnungen und bereits angedachten Hitzeschutzplänen vermitteln eine Idee davon, wie massiv das Leben der Menschen künftig eingeschränkt werden könnte, wenn diese geplanten Vertragswerke umgesetzt werden. Dagegen war die Zeit der Mikrobe wahrscheinlich ein Sonntagnachmittagsspaziergang.
Ja, ich sag immer, wir werden uns immer noch wieder an das Vorjahr erinnern wollen und sagen, ach, da war noch alles weiter in Ordnung als heute. Und das ist auch noch nicht alles. Auch die immer wieder aufkommende Diskussion um die Belastung der Böden mit Nitrat und den damit dann einhergehenden Überlegungen der Stilllegung landwirtschaftlicher Nutzflächen könnte dann zu präventiven Maßnahmen, etwa Stilllegungen oder Enteignungen führen. Also man kann nur darüber spekulieren, aber die Tendenzen sind öffentlich wahrnehmbar. Wir reden also um die Abschaffung der Ernährungsproduktion, der Nahrungsmittelproduktion, und wir reden hier von einer klaren Politik in Richtung Hungersnot. Also eine eingeleitete Hungersnot. Ganz klar politisch gewollt eine eingeleitete Hungersnot. Ich glaube, so kann man es wirklich gut formulieren. Wir haben also in den letzten vergangenen 1,5 Jahren schon viele verzweifelte Bauern in Videos gesehen, denen die Existenz abgegraben wird, weil der Wirtschaftsminister Deutschland Özdemir gnadenlos, der Landwirtschaftsminister, gnadenlos diese Stilllegungsflächengesetze natürlich durchgepeitscht hat.
Ja, und natürlich mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums, das ist damit dann auch ganz klar. Das ist die grüne Agenda, die sich hier Hand in Hand offenbar bewegt mit den Obersten aus den WHO-Gremien. Wir berichten ja auch regelmäßig über diese Themen, die im Mainstream ja entweder totgeschwiegen werden oder einseitig diskutiert werden. Und aus unserer Sicht müssen so viele Menschen wie möglich auf diese jetzt bevorstehenden Gefahren der Unfreiheit oder, wie du es gerade gesagt hast, der anstehenden Hungersnöte aufmerksam gemacht werden, solange es noch geht. Das ist der Grund, warum wir hier auch unser Gemüse selber anbauen, darüber sprechen, ihr unsere Bilder, eure Bilder uns schickt, damit wir sie veröffentlichen, um vielleicht auch andere zu motivieren, wenigstens eine eigene Vorsorge zu gestalten. Denn es ist wie eine Art hybride Kriegsführung, die hier im Moment auf die Menschen seit einigen wenigen Jahren sichtbar losgelassen wird. In diesem Interview, da wird Rechtsanwalt Philipp Kruse gefragt, welche zwar vielleicht aufwendigen, aber durchaus im Raum stehenden Möglichkeiten man nutzen könnte, um der WHO noch rechtzeitig diese sich abzeichnenden Übergriffigkeiten zu untersagen. Andreas, welche Möglichkeiten sind das?
Naja, ich denke mal, wir sehen das ähnlich, wie das der Anwalt auch sieht. Und wir haben ja auch schon öfters drüber gesprochen. Die einzige Möglichkeit, das drohende Unheil zu verhindern, ist ganz klar eine öffentliche und vor allem die politische Debatte anzustoßen. Wo bleibt der Brennpunkt im ARD? Wo bleiben die Sondersendungen? Es geht hier um die komplette Aufgabe der Eigenverantwortung der Nationalstaaten in jeder Form und der Unterwerfung einer diktatorisch angelegten Gruppierung, die von zwei Großstaaten USA, Deutschland und dann eben halt Bill Gates gesteuert werden. Also ich finde das mehr als dramatisch. Er sagt, dass die Menschen, dieser Anwalt, unbedingt verstehen müssen, dass wir mit den neuen WHO-Vorschriften nur verlieren können. Und zwar nicht nur der kleine Mann auf der Straße, sondern auch erfolgreiche Unternehmer und natürlich, was ja auch geplant scheint, der gesamte Mittelstand. Und letztendlich natürlich auch die Herrschaften hinter den heute noch dicken Redaktionsmauern. Also liebe Freunde Journalisten, ich darf nicht sagen Kollegen, weil ich bin kein Journalist. Also das könnte wirklich eng werden, auch für euch. Denn wenn das Selbstbestimmungsrecht erstmal weg ist, wird man es uns nicht mehr zurückgeben.
Ja, und was dann kommt, ist klar. Denn einen Versuchsballon hatte man ja gestartet mit der Mikrobe, wo sich letztendlich fast die ganze Welt dieser WHO unterworfen hatte. Die Leute wurden von Australien über Amerika, über ja auch Kanada, über die EU einfach eingesperrt. Sie wurden voneinander isoliert. Und vielleicht wollte man ja auch schauen, wie ist denn das gelungen? Wie brav haben die Menschen das denn mitgemacht? Und zugegebenermaßen in Deutschland, gab es auch in anderen Ländern, gab es regelmäßige Demonstrationen. Es gab eine Menge Unmut, Unwille der Bevölkerung. Andreas, der müsste eigentlich jetzt laut werden, dieser Unmut. Denn wenn das durchkommt, dann droht vielleicht ständig Lockdown, ständig Notstand. Vielleicht droht damit verbunden Enteignung, weil wer nicht spurt und wir vielleicht dann auch in diesem digitalen Identitätsprogramm sind und mit elektronischer Karte nicht mehr zahlen können, weil die sozialen Kreditpunkte fehlen, dann wird es richtig eng. Und gesundheitliche Schädigungen vielleicht dann ohne wirksamen Rechtsschutz. All das ist in dem Versuchsballon schon gezeigt worden.
Ja, wir haben ja oft darüber gesprochen, auch über diese Währung, die digitale, die ja mit einfließt mit den Verhaltensmustern, diese Tokenisierung, auch die individuelle Programmierung von Geld. Das heißt, wenn du 100 Euro hast, dann sind die anders zu bewerten als meine 100 Euro, weil du dich vielleicht nicht konform verhalten hast mit dem System und ich ja und kann mit meinem Geld mehr machen als andere. Das ist ja nicht so, dass alle Gelder gleich sind, wenn der eine oder der andere hat. Das kommt ja noch dazu. Das ist diese hybride Kriegsführung gegen die Menschen, die wir hier rein interpretieren. Eine weitere Maßnahme jetzt, um das Unheil überhaupt noch aufzuhalten, wäre natürlich auch die Beschreitung des Rechtsweges, indem man die Verletzung zwingender Normen des Völkerrechts natürlich und des jeweiligen nationalen Verfassungsrechts geltend macht. Das Problem ist natürlich, dazu braucht man auch einen funktionierenden Rechtsstaat. Und wenn wir keine Gewaltenteilung mehr haben und zum Beispiel die Staatsanwälte oder zum Beispiel die Richter angewiesen werden von der rot-grünen Regierung im Rahmen ihrer Ideologie. Wir sehen das momentan beim Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, wo ich mich wirklich frage, wo ist da eigentlich der Verfassungsschutz gegeben, wenn er zum Beispiel politisch sich äußert und spricht von den hehren Zielen von den Extinction Rebellion, die andere wiederum als Terrorgesellschaft bezeichnen. Also daran erkennt man schon so ein bisschen, in welche Richtung es läuft. Naja, und das sieht natürlich auch der Anwalt. Das sind auch sehr komplizierte und vor allem langwierige Prozesse. Und man kann durch Verzögerungstaktiken Prozesse auch in die Ewigkeit ziehen, bis die Ergebnisse dann da wären. Dann sind die Freiheitsrechte bereits schon so längerfristig eingeschränkt mit unabsehbaren Folgen für die betroffene Menschheit. Ein anderer Weg wäre die Anfechtbarkeit der Immunität der WHO, also ganz klar die WHO juristisch anzuklagen. Aber auch das ginge nicht von heute auf morgen. Und bei den sich hier abzeichnenden Entwicklungen muss man ganz klar sagen, wehret den Anfängen.
Wehret den Anfängen? Du bist gut. Das Thema liegt ja seit nunmehr über 3 Jahren auf dem Tisch. Und ich kann es nur noch sagen und wiederholen, ihr alle da draußen seid jetzt aufgerufen, für die Verbreitung mitzusorgen, um bis Mai nächsten Jahres ausreichend Bewusstsein in der Öffentlichkeit und ausdrücklich auch bei den Parlamentariern herzustellen, um diesen geplanten Veränderungen Einhalt zu gebieten. Nochmal, es bringt nichts, wenn wir es gewaltsam tun, wenn wir es unfreundlich tun. Aber Nachdruck und kühne Angriffslust in friedlicher Absicht sind aus meiner Sicht die beste Haltung, um weiterzukommen, aber auch um nicht nachzulassen. Zum Beispiel hat ja jeder in seinem Gebiet, wo er lebt, hat er Parlamentarier, deren Wahlkreis das ist und die für ihn im Bundestag sitzen. Ich würde den regelmäßige Briefe schreiben.
Ja, und es geht natürlich nicht darum, dass wir so naiv sind und glauben, dass der was verändern kann. Es geht um das morphogenetische Feld, was aufgebaut wird in den Regionen, in den Gemeinden, in den Landkreisen, in den Bundesländern. Dass jeder Landrat, der muss Angst haben, vor die Tür zu gehen, weil da irgendjemand steht und guckt ihn verächtlich an und sagt, ich will nicht verächtlich etwas sagen, aber man kann schon sehr deutlich machen, was man von ihm hält. Und wenn man von der Seite her, und das ist für mich ganz wichtig, nicht von oben wird die Politik sich ändern, sondern nur von unten, bei jedem Einzelnen, der jetzt glaubt, er könne nichts tun. Das ist der große Irrtum. Ihr seid die Einzigen, die etwas tun könnt. Und von der Ebene, als die Letzten in der Nahrungskette, die unterdrückt werden und irgendwann nichts mehr zu essen habt, weil man nicht die Landwirtschaft abschafft, ihr seid natürlich durchaus in der Lage, von unten herauf eine Kraft zu mobilisieren.
Wir sind diejenigen, die das Thema hier mit anstoßen. Tichys Einblick, immer wieder hervorragende Artikel, die von der Seite kommen. Und damit die Arbeit der freien Medien nicht einfach verhallt, seid ihr jetzt aktiv aufgerufen. Wir machen das selten, dass wir so aktiv aufrufen, aber jetzt in dem Fall ausnahmsweise mal ja. Und Andreas, es gibt ein anderes Thema, was eigentlich unmittelbar jetzt zu diesem passt und darüber möchte ich mit dir jetzt einfach auch mal sprechen, nämlich darüber haben wir gestern in einem Grundsatzgespräch uns unterhalten, um mal die aktuelle Lage der Welt einzuordnen. Und da sind wir gekommen zu einem Artikel von Jan-Henrik Holst, der auf der Webseite ansage.org eine Analyse verfasst hat zu dem Klassiker-Roman Die Welle. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Wir warnen ja schon seit längerem in unserem Podcast unter der Überschrift Wehret den Anfängen vor einer wirklich brisanten Gesamtentwicklung.
Ja, das passt wirklich zu dem Thema davor. Wir sehen es ja zum Beispiel ganz deutlich an der aktuellen Ansprache zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes, die Herr Steinmeier gehalten hatte. Und es war aus meiner Sicht eine entsetzliche Rede, aus meiner Sicht, die ich mit Hass und Hetze interpretiere. Er es aber offenbar selbst nicht einmal bemerkte. Ich möchte einen Satz hier mal aus Steinmeiers Grundsatzrede zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes hier nennen. Er sagte, kein mündiger Wähler kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen. Zitat Ende. Er diffamiert hier also die Wähler. Er spricht nicht mehr von Bürgern, sondern von Wählern. Also die Wähler, die aus seiner Sicht dann eine falsche Partei wählen, soll keine mildernde Umstände bekommen. Und diesen Unsinn begründet er dann auch noch mit einem Angriff auf die Demokratie. Ich meine, wir reden gerade die ganze Zeit darüber, was die Demokratie sagt, anhand des WHO-Themas gerade. Und die aus seiner Sicht, nämlich aus der Sicht von Steinmeier, nämlich dann entsteht, wenn die falsche Partei gewählt werden soll. Und da muss man ganz klar durchgreifen. Keine mildernde Umstände für diese Verfehlung, die falsche Partei zu wählen. Man fragt sich, was für ein Demokratieverständnis kommt hier vom Bundespräsidenten. Und diesen Unsinn begründet er dann auch noch mit einem Angriff auf die Demokratie an sich, wenn die Wähler eigenverantwortlich übrigens eine zugelassene Partei, es sind ja zugelassene Partei, AfD zum Beispiel ist eine zugelassene Partei, also ist es ja nicht irgendeine Terrororganisation, aber die gefällt ihm als SPD-Politiker offenbar nicht. Und wir sprechen hier vom Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, nicht von einem angetrunkenen Wichtigtuer an irgendeinem Stammtisch in einer Kneipe. Da würde ich sagen, okay, kann man durchgehen lassen. Und ich sehe hier eine enorme Gefahr des Abdriftens, wenn die selbsternannte Elite solche totalitären Phrasen absondern darf, ohne dass er sofort medial unter Druck gesetzt wird und logischerweise dann zum Rücktritten auch gezwungen wird.
Also wir sprechen nochmal über den Roman Die Welle. 1984 veröffentlicht von George Orwell, nicht 1984, aber wie 1984. Ich glaube, das war der berühmteste Roman von ihm und ein Klassiker. Und wie aktuell Die Welle jetzt jedoch wieder ist, das ist vielerorts noch gar nicht erkannt worden. Ich frage mich auch manchmal, ob George Orwell vielleicht auch ein Instrument dieser Machtleute gewesen war, um das so zu veröffentlichen, wie es denn auch geplant war. Aber das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, reine Spekulation. Und wenn man sich ansonsten eigentlich nicht für Romane interessiert und vielleicht auch nicht die Zeit dafür hat, hier könnte man mal genauer hinschauen, wenn wir dieses Thema mit der aktuellen Lage abgleichen. Jan-Henrik Holz nimmt sich in seiner Veröffentlichung das Buch vor, Die Welle, von Morten Ruh, einem Pseudonym, der in Wirklichkeit Todd Strasser heißt. Und das basiert alles auf einer wahren Begebenheit in Kalifornien des Jahres 1967. Das Buch ist übrigens nicht dick, kannst du an einem Wochenende lesen. Es gibt auch übrigens Verfilmungen.
Ja, und ich denke, viele haben den auch gesehen. Auch in Deutsch gibt es den ja. Man sollte sich diesem Thema wirklich annehmen, um die Realität besser zu verstehen. Gehen wir mal ganz kurz zum Geschichtshergang. Da gab es eine Highschool in Kalifornien und dort unterrichtete 1967 ein junger Lehrer. Der hieß Ron Jones. Im Geschichtsunterricht hatte er damals den Nationalsozialismus in Deutschland durchgenommen. Und dabei hatte Jones jedoch die Ambition, sich nicht auf den Unterricht der herkömmlichen Art zu beschränken. Denn die Frage, die im Raum stand, war ganz eindeutig von den Schülern: Wie kommt es zur Mitläuferei? Wie kann eine faschistische Bewegung die Mehrheit einer Gesellschaft überhaupt erfassen, ohne dass dieses es überhaupt merkt? Also die Schüler konnten einfach nicht verstehen, dass in Deutschland von 1933 bis 1945 so viele Menschen zu Mitmachern wurden. Und Jones wollte erreichen, dass die Schüler dies nicht nur intellektuell, sondern auch emotional nachvollziehen können. Und der Lehrer hatte dazu eine Idee und er setzte sie um. Er erfand dann eine Bewegung und spielte sie mit den nicht eingeweihten Schülern durch. Diese waren anfangs ganz begeistert, wurden sich aber schließlich dann der Schattenseiten bewusst. Und diese Entwicklung wurde dann ja auch in Romanform verfasst und später dann auch verfilmt.
Ja, und so kam es dazu, dass der Lehrer eine Bewegung erfunden hatte, die er eben die Welle nannte. Da ging es dann zunächst um gute Werte wie Kameradschaft, in der niemand ausgeschlossen ist. Die Welle hatte auch übrigens einen eigenen Gruß, bei dem man mit dem rechten Arm eine Wellenbewegung ausführt und sie dann zur linken Schulter bewegt. Könnt ihr mal so nachmachen. Aber die Angelegenheit läuft schon relativ schnell aus dem Ruder, denn es wird Druck aufgebaut auf Schüler, der Welle auch beizutreten. Und wer Kritik äußert, wird zur Seite gedrängt. Ein Schüler wird sogar zusammengeschlagen. Und David, eine der Hauptfiguren, stößt schließlich im Streit seine Ex-Freundin Laurie um, von der er will, dass sie keine kritischen Schülerzeitungsartikel über die Welle mehr schreibt. Und der Lehrer, Ben Ross, sieht mehr und mehr ein, er sollte ganz schnell das Experiment stoppen.
Ja, es ist eine hochspannende Thematik. Und hier kombiniert Jan-Henrik Holst hervorragend die Lage mit heute. Gewagt, was er da macht. Im Roman ist die Mehrheit der Schüler Opfer einer faschistoiden Indoktrinierung und Manipulation geworden. Es ist nur nicht der Nationalsozialismus, der damit analysiert wird. Es hätte genauso gut der rotlackierte Faschismus sein können, sowie irgendein anderes totalitäres System. Und so sehr solch ein System nach innen eine tolle Gemeinschaft bildet, es geht mit einer Abgrenzung einher. Mit einer Abgrenzung von den anderen, die nicht dazugehören wollen oder dürfen. Denn sonst hätte die ganze Gruppenbildung ja überhaupt keinen Sinn. Sie muss immer auch klarstellen, wer nicht dabei ist. Und derjenige, der nicht dabei ist, der steht dann natürlich eine Stufe tiefer. Man muss bei diesen Gesellschaftsmodellen, auch wie wir es jetzt gerade zur Zeit interpretativ, sage ich mal, erleben müssen, auch immer gegen jemanden sein. Sonst definiert man sich ja nicht ohne Gegner.
Tja, abgrenzen, immer nur abgrenzen. Ja, in diesem Punkt hier wagt Holst eine Verknüpfung, die natürlich im ersten Impuls erschreckt. Er schreibt, dass die Welle auch die Maske heißen könnte. Also es ist ja noch gar nicht so lange her, da mussten alle mit einer Maske herumlaufen und taten es auch an vielen Orten und zu vielen Zeitpunkten freiwillig. Und wer es nicht gemacht hat, vielleicht ja aus medizinischen Gründen, einen guten, vielleicht sogar lebensnotwendigen Grund dafür hatte und das obendrein bescheinigen konnte, tja, der gehörte eben nicht mehr dazu. Der war nicht Teil der Gemeinschaft und damit wurde er schief von der Seite angesehen, im besten Fall, im schlechtesten Fall ausgegrenzt, diffamiert und hat er vielleicht seinen Job verloren. Es herrschte eine Art Uniformierung, übrigens sogar eine Ausblendung des Gesichtes, das doch dem Menschen mehr ausmacht als irgendein anderes Körperteil. Und dieses Werkzeug, das Gesicht, drückt unsere Mimik aus, unsere Gefühle. Und mit der Maske verlierst du ja auch dein Gesicht. Und wer kein Gesicht hat, der ist ja auch kein Mensch mehr, sondern nur noch eine Nummer, nur noch ein Zahnrad in der Wertegemeinschaft, in dem Kollektiv. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben damals viele Diskussionen geführt über das Gesicht mit der Maske, wo man keine Regungen mehr ablesen kann und wo man mit der Zeit, bitte holt euch das mal in die Erinnerung zurück, in eine Art Gleichgültigkeit gekommen ist mit den Mitmenschen. Man hat nicht mehr in der Mimik gelesen. Und man fragt sich, ob es Zufall ist, dass gerade in Deutschland dieser Wahnsinn ganz besonders lange zelebriert wurde oder vielleicht steht es ja auch in einer Tradition, die nur ab und zu zum Beispiel 1989 mal Pause macht.
Zumal es nicht der Schutz sein kann, eine Maske zu tragen. Das können wir ausschließen, denn jeder braucht nur die Packungsbeilage einer Maske zu lesen und stellt fest, dass eine Maske genauso wenig vor Viren schützen kann, wie das Netz eines Fußballtores das Durchfliegen von Mücken abhalten kann. Das wissen wir ja. Und deshalb finde ich die Denkweise von Holst hier interessant. Die Welle könnte auch die Impfung heißen, denn da lief es nach dem gleichen Grundprinzip. Nur mit der Spritze im Arm konnte man Anerkennung in der neu produzierten Gemeinschaft überhaupt erreichen. Ja, und dann war derjenige sauber von Corona. Er war per Definition rein und sicher. Er durfte rein ins Kaufhaus und auch auf den Kindergeburtstag dann kommen. Und mit dem Impfausweis, da hätte selbst ein ARIA-Ausweis nicht mithalten können. Da wurden ja rassische Informationen festgehalten, aber keine medizinischen Einzelinformationen. Wer Zweifel am Sinn dieser neuen Zweiklassengesellschaft äußerte, der galt als Aussätziger. Ja, und da ist es ja auch kein Wunder, dass man die Ausweise dann fleißig gefälscht hatte. Das hat man übrigens zu anderen Zeiten auch gemacht, als es eben halt diese rassistischen Ausweise gab. Und der Begriff Welle passt hier auch irgendwie ganz gut. Es ging ja auch um die Corona-Wellen.
Es ist eigentlich nimmt es einem den Atem, wenn man die Zusammenhänge so hört und innerlich sich verabschieden soll von all dem, was man mal als freiheitlich gelernt hatte für sein Leben. Dieser Herr Holz zieht ja jetzt auch die Ideologie des Klimawandels heran und interpretiert ähnliche Muster. Also wer seine böse Heizung belassen möchte, bis sie wirklich mal unreparierbar kaputt ist, der kann sich nicht mehr darauf berufen, dass das vielleicht das Sinnvollste wäre. Oder wer sich in den Bundestag setzte mit einem Schild, keine Heizung ist illegal, war klar den extremistischen Außenseiter zuzuordnen. Und dann auch noch diese Dreistigkeit, nebenbei den berühmten Spruch, kein Mensch ist illegal, zu persiflieren. Übrigens ist tatsächlich ja kein Mensch illegal, aber viele sind illegal in Deutschland. In letzterem Satz ist illegal nicht mehr Adjektiv, sondern Adverb, wie bei Übersetzungen in andere Sprachen schnell ans Tageslicht käme.
Ja, so ist es. Das Klima diktiert ja auch, was man noch essen darf. Zudem erfordert das Klima, dass man vom autoritären Staat zunächst bei Hitze eine Warnnachricht auf Smartphone bekommt. Denn Hitzetod, so werden wir ja von Herrn Lauterbach belehrt, das ist ja zurzeit der letzte Schrei. Wer von das Virus noch nicht tot ist, den erwischt ja vielleicht die Hitze. Und Klimaleugner nennt man dann Nichtmitläufer, die nicht alles fressen und das Narrativ hinterfragen. Es ist nicht so, als dürfe man keine Überzeugungen haben oder keine Gemeinschaften bilden, aber die in unserer Zeit üblich gewordene Unerbitterlichkeit, mit der die Ausgestoßenen gebrandmarkt werden, ist bezeichnend. Und Holz wagt hier schon eine ziemliche heftige Zusammensituation, eine Zusammenstellung, und im ersten Moment habe ich schon gezuckt. Er schreibt, die Welle könnte auch noch einige andere Namen haben. Denn nach diesen Prinzipien geht es noch eine Weile weiter. Ob man nun einen Wellegruß macht oder den Kniefall vor Black Lives Matter vom Fußballspiel vollzieht, wo ist der Unterschied? Ob man nun eine Regenbogenflagge hisst oder das Welle-Symbol zeigt, wo ist der Unterschied? Und auch beim Gendern geht es vor allem um das Hervorzeigen der richtigen Gesinnung des Stehens auf der richtigen Seite. Das Gendern ist nach Meinung von Holz eine sprachliche Regenbogenflagge, mit der man eifrig herumwedelt und bei der alle dann erleichtert merken sollen, aha, das ist einer von uns. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Gendern ist also quasi der akustische und optische Kniefall vor diesem Diversitätskult.
Ja, also man sieht, da gehören ganz viele Themen dazu, die eigentlich passen in dieses Konzept der Welle. Es geht darum, gefährliche Parallelen zu entdecken, die uns ja hier die ganze Zeit schon große Sorgen machen. Und Jan-Henrik Holz stellt die Frage, ob es heute nicht alles genauso lächerlich wie bei der Welle zugeht. Eine sehr wichtige Frage, denn so vieles ist einfach unlogisch. Und du hast nicht nur einmal die Schildbürger auch bemüht in einem Vergleich, der ja hier eigentlich immer wieder passt. Unsere heutige Zeit hat ihre eigenen Grüße, ihre eigene Sprechweise, ihre eigenen Fahnen entwickelt. Der Mensch wird ja so eingenordet, gefügig gemacht, emotional bedient. Und es müssen immer irgendwelche Grüße geschmettert werden, es müssen irgendwelche Sprechblasen, Narrative abgesondert werden und vor allem natürlich, weil es so toll aussieht, die Fahnen müssen wehen, schön bunt, so ist das immer. Und diejenigen, die das durchschauen, tja, das sind die Bösen, die Ausgeschlossenen. Besonders schlimm sind diejenigen, die das nicht nur durchschauen, sondern sogar drüber reden.
Genau, das sind wir dann im Zweifel. Also der Text auf dem Bugrücken von dem Buch Die Welle hat wirklich recht, wenn er sagt, dass Anfälligkeit für faschistoides Handeln und Denken immer noch und überall latent vorhanden ist. Der Roman Die Welle sollte dringend mal wieder gelesen werden oder der Film gesehen werden. Aber es geht nicht nur um das reine Lesen. Die Lektüre sollte auch mit dem Versuch des Lesers dann natürlich einhergehen, das Maximum aus diesem Buch herauszuziehen und die Welt, in der er selbst lebt, auf Bezüge dahin abzuklopfen. Da wird man nämlich eventuell fündig. Denn Bücher sind immer nur so effektiv wie ihre Leser, die auch über diese Bücher nachdenken.
Das ist der Punkt. Viele Menschen lesen ja auch nicht mehr, aber wie gesagt, es gibt auch den Film und dieser Abgleich mit der heutigen Zeit ist aus unserer Sicht wichtig und auch wertvoll. Und es gibt noch ein paar Beispiele, danke bis hierher, Andreas, es gibt noch ein paar Beispiele, was jetzt alles geplant ist, auch im Rahmen dieses Klimawandels, der ja, wie wir vorhin gehört haben, auch in die Programme der WHO einfließt. Und dementsprechend auch die Maßnahmen aufgestellt werden. Auf jeden Fall wird jetzt aus Angst vor dem Klimawandel überall der CO2-Ausstoß reduziert. Da gibt es Emissionspapiere, die man dann kaufen muss. Das Ganze wird jetzt auch im Luftfahrtsektor geschehen. Und damit sind wir wieder bei einer früheren bösen Verschwörung, dass das Fliegen so teuer gemacht wird am Ende, dass es sich kaum noch jemand leisten kann. Und denn das Ganze wird natürlich der Passagier bezahlen, was die Flugpreise in astronomische Höhen treiben wird. Also, allein im Luftfahrtsektor sollen sich die Kosten für einen CO2-freien Flugverkehr, wie immer man das bewerkstelligen will, auf nicht weniger als 5 Millionen Dollar belaufen. Und es heißt offiziell dazu, um den kommerziellen Flugverkehr sauberer zu machen, müssen die Kohlenstoffemissionen von 25.000 Flugzeugen, die jährlich etwa 4 Milliarden Menschen befördern und fast 100 Milliarden Liter Kerosin verbrauchen, gesenkt und am Ende ganz eingespart werden.
Ja, vielleicht noch mal dazu, wie das funktioniert mit den CO2-Zertifikaten. Ich habe da gerade mit jemandem drüber gesprochen. Das sind große Waldbesitzer, die existieren und die bieten der Lufthansa zum Beispiel ihre Waldluft an. Das heißt also, da ist dann ein Stück Wald und da zahlt dann die Lufthansa 4.000 Euro dafür. Und für diese 4.000 Euro haben sie sich dann von CO2 freigekauft, obwohl die Luft sowieso da ist. Es wird ja keine CO2-freie Luft produziert, sondern da werden jetzt Wälder. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Natur gekauft wird, weil dann die großen Flugkonzerne die Luft in dieser Natur quasi mieten können. Und mit dieser Mietluft, die sowieso da ist, ob die da nun was machen oder nicht, werden nur die Preise nach oben getrieben, um damit die Leute dann fliegen können.
Also wir reden hier gerade darüber, dass die schöpfungsgesetzmäßigen Gaben an uns Menschen naturbedingterweise jetzt denn dann an bestimmte Stellen bezahlt werden sollen, richtig?
Richtig, genau so ist das. Das ist eine völlig absurde Geschichte. Also laut McKinsey und Co. zum Beispiel sind um das Ziel der CO2-Neutralität des Luftverkehrs bis 2050 zu erreichen, laut Investitionen eben genau in Höhe von 5 Billionen Dollar erforderlich. Das sind die Gelder, die man braucht, um dann die Luft zu mieten, die man dann nutzt, damit Leute fliegen können zu überhöhten Preisen. Es ist nichts anderes als eine Preiserhöhung durch die Hintertür, denn dadurch wird kein CO2 eingespart, sondern es können sich nur weniger leisten. Daraus kann man natürlich ableiten, dass dann nur noch die Reichen CO2 produzieren. Wie weit das mit Demokratie und Gleichheit der Menschen übereinstimmt, na gut, okay.
Gleichheit oder Gleichberechtigung?
Gleichberechtigung. Also das ist also interessant. Also 5 Billionen Dollar sind erforderlich, um die fast vollständig in die nachhaltige Kraftstoffproduktion und die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien fließen sollen. Also diese Gelder werden dann angeblich dort reingeflossen. In Wirklichkeit bekommen sie die Waldbesitzer dafür, dass sie ihren Wald zur Verfügung stellen. Also diese Summe ist so groß, dass sie die weltweiten Einnahmen der Fluggesellschaften für fast ein Jahrzehnt zunichte machen würde. Und deshalb sprechen jetzt auch immer mehr führende Vertreter der Luftfahrtbranche, dass diese unbequeme Wahrheit aus, die Kosten für die Abkehr des Flugverkehrs von fossilen Treibstoffen werden auf die Passagiere abgewälzt und daran führt kein Weg vorbei. Also es ist schon eine heftige Nummer.
Daran führt kein Weg vorbei, sagt übrigens auch der langjährige Airline-Chef Willie Walsh, der jetzt die International Air Transport Association leitet. Und das hat er gesagt gegenüber Bloomberg. Andreas, das passt ja auch prima ins Gesamtkonzept von WHO wiederum. Lockdowns, Reiseverbote und so weiter. Oder höre ich gerade die Flöhe husten?
Nein, ganz gewiss nicht. Das ist diese hybride Kriegsführung. Letztendlich laufen die parallel laufenden Strukturen alle auf einen Punkt zu, werden zum Schluss verknotet und sind dann ein Ganzes. Und es gilt, das jetzt zu erkennen, worauf das hinausläuft. Weil die laufen nicht parallel, sondern die sind sich zugeneigt, ganz minimal. Aber man hat das Gefühl, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das scheint tatsächlich so zu sein, was man sich bei den Machtetagen hier vorstellt. In der Europäischen Union sollen bald Vorschriften in Kraft treten, welche die Ticketpreise voraussichtlich sofort in die Höhe treiben werden. Die neue Refuel EU heißt es, Regelung verpflichtet die Fluggesellschaften dann, ihre Flugzeuge bis 2025 mit Kerosin zu betanken, das einen Anteil von 2% nachhaltigem Flugbenzin hat, was immer das sein soll, nachhaltiges Flugbenzin. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 6% und bis 2050 sogar auf 70% steigen. Wir merken, wir reden hier von Diskussionen, von einem grünen Tisch, von Leuten, die offenbar nicht aus der Praxis kommen und keine Ahnung haben.
So, und alle wollen das aber nicht mitmachen. Also diese ganzen Pläne laufen doch jetzt und es ist dann doch am Ende die hoffnungsvolle Nachricht, dass ja viele jetzt sagen, nee, das können wir so nicht weitermachen. Polen stellt sich dagegen. In der gesamten EU, gerade in Osteuropa, kommt doch jetzt erheblicher Widerstand. Und Polen sagt jetzt, oder die polnische Regierung, die hat die Absicht geäußert, zwei Umweltgesetze der Europäischen Union anzufechten. Zwei weitere, also die sind ja schon am Fechten. Hier diesmal den Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen und das Emissionshandelssystem, also das, worüber du gerade gesprochen hast. Und dieser Schritt kommt zu den weiteren vier Klagen hinzu, die Polen bereits beim Gerichtshof der Europäischen Union eingereicht hat und die sich auf die Klima- und umweltpolitischen Maßnahmen des Legislativpakets Fit for 55 der Europäischen Kommission beziehen. Fit for 55 haben wir oft drüber gesprochen. Ursula von der Leyen strahlt über alle Dings, also das Gesicht meine ich, wenn es um dieses Thema geht. Sie ist da also eine der Vorreiterinnen, um die Knute über die gesamte EU, was diese Maßnahmen angeht, zu verbreiten. Und Polens Klagen beziehen sich unter anderem auch auf das Verbot von Verbrennungsmotoren nach 2035. Andreas, das ist ja sowieso längst in die Kritik geraten. Also führende Autokenner und Hersteller und Spezialisten geben inzwischen ganz offene Interviews dazu.
Naja, also aus Sicht derjenigen, die die Weltautomobil Industrie mit begleiten, außer Deutschland, ist ja alles gelaufen. Man hat durch diese gesamte mit diesen Elektrowaren, das erinnert mich so ein bisschen an die Energiespannlampen, über die heute keiner mehr spricht. Und genauso ist es mit diesen Elektroautos irgendwann vermutlich auch. Man hat damit geschafft, den größten Konkurrenten der Welt, nämlich Deutschland, komplett aus dem Markt zu drängen, die EU damit gleichzeitig zu sprengen und Europa als wesentliche Wirtschaftsmacht komplett gegen die Wand zu fahren.
Wir wollen mal Polens Klima- und Umweltministerin hören, Anna Moskwa, die kürzlich erklärt hat, dass Warschau für seine Interessen eintrete. Und sie hat betont, dass die grünen Initiativen der EU ein wörtlich potenzielles Risiko für die Energiesicherheit nicht nur Polens, sondern ganz Europas darstellten. Und im Zusammenhang mit diesen jetzt neu anzufechtenden Klimagesetzen die Importeure zum Kauf von diesen Zertifikaten verpflichtet, um die Kohlenstoffemissionen importierter Waren auszugleichen, äußert Polen die Befürchtung, dass die Gebühren dafür natürlich zu höheren Kosten führen und die Preise wiederum in die Höhe treiben könnten. Insbesondere wird befürchtet, dass ein Anstieg der Energie- und Düngemittelpreise die Lebensmittelpreise dadurch auch erheblich beeinflussen könnten. Andreas, mit anderen Worten, auch hier schließt sich ja wieder der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast.
Richtig, und das letztendlich auch so ein bisschen gegen Deutschland. In Deutschland sind solche kritischen Fragen ja überhaupt nicht da, sondern das ist eigentlich in den Staaten, die sich noch um ihr Volk kümmern. Das ist Ungarn, da geht es offenbar auch um Polen. Selbst wenn die USA in Polen komplett militärisch mittlerweile eingegriffen hat und da mehr oder weniger ihre großen Stützpunkte auch gegen Russland formiert hat oder gegen Weißrussland, sie haben immer noch ein gewisses Denken gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern oder ihren eigenen Bewohnern in dem Land. Und das unterscheidet das Ganze von Deutschland, wo wirklich irgendwie Hopfen und Malz komplett verloren ist. Da kommt nichts an Kritik, gar nichts.
Ja, woran das wohl liegen mag. Und noch eine Meldung zum Schluss, die muss hier auch noch sein, weil sie wirklich extrem spannend ist. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, China hat sich verabschiedet aus dem sogenannten Pariser Klimaabkommen. Die haben gesagt, ja, wir arbeiten schon an der Umwelt und wir wollen natürlich die Emissionen verringern, aber eure Vorgaben, die machen wir nicht mehr mit, sondern wir machen das auf unsere Weise. Also bauen sie hunderte Kohlekraftwerke, bauen weitere Atomkraftwerke und eigentlich backen sie sich ein Ei auf all das, was der Westen hier sehr ehrgeizig vorantreibt. Und in Großbritannien, tja, da fahren die Züge auch wieder mit Diesel. Und Man verkauft gerade die neuen E-Loks, denn der Grund ist, die explodierenden Strompreise machen den Betrieb mit elektrischen Loks zu teuer.
Naja, man hat wirklich alles geschafft. Es haben viele überhaupt nicht so wirklich bemerkt, dass weder USA sich an diesen ganzen sogenannten Klimavorschriften gehalten hat, noch auch England, die ja extra in den Brexit gegangen sind, damit sie ihr Ding wieder alleine machen können, während man mit großen Palaver und mit Medieninteresse hat man Deutschland speziell als große Zuglokomotive der europäischen Industrie quasi dazu gebracht, ihre gesamte Kernkompetenz aufzugeben. Und jetzt ist der Drops geluscht und jetzt können die auch wieder auf Diesel umschalten. Deutschland kann es nicht mehr. Die Unternehmen sind weitgehend zerstört und das kann man eben halt nicht mal eben wieder so aufbauen.
Ja, und das ist hier auch eine Meldung von Tichys Einblick. Demnach geht es also darum, dass das britische Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, das heißt DB Cargo UK, jetzt sich von diesen elektrischen Lokomotiven verabschiedet, wegen dieser rasanten Strompreise, die steigen und steigen, könne das Ganze nicht mehr rentabel betrieben werden. Und demnach nimmt die Bahn in Britannien die Elektrobaureihe 90 von den Schienen, die auch übrigens für den Güterverkehr gedacht waren. Das stößt natürlich wiederum auf viel Kritik, gerade weil sich das Unternehmen als besonders umweltfreundlich profiliert hat und die Lokomotive noch beworben hatte mit dem Werbespruch: Ich bin das Rückgrat der Wirtschaft.
Ja, so ist es. Es ist alles so wunderbar zusammengefasst.
Und Andreas, das Ganze, dass die sich da jetzt auch rausziehen und auch wieder sagen, denn hier wird betont, dass die Klimaneutralität natürlich trotzdem angegangen werden soll. Also da wird die Vorstandsvorsitzende Andrea Rossi, nee, Andrea ist in Italienisch, das ist ein Italiener, das ist ein R, also Andrea Rossi, der sagt wörtlich, das bedeutet nicht, dass unsere Maßnahmen auf Kosten der Dekarbonisierung gehen. Daher setze ich mich weiterhin für die Unterstützung von bio- und synthetischen Kraftstoffen ein, die wir in unseren bestehenden Dieselfahrzeugen verwenden können.
Ja, das ist also wirklich jetzt Sand in die Augen streuen und weiter die gute Stimmung machen, aber unterm Strich gesehen längst zuzugeben, dass alles nicht funktioniert hat, was man vorhatte. Das ist so unfassbar erbärmlich, dass man es kaum beschreiben kann. Also ich denke, es wird ja nicht mehr viele Jahre dauern. Dann werden solche Reden wie zum Beispiel auch die von dem Steinmeier oder eben halt solche Situationen wie diese Überschrift mit diesen Kohle, die dann wieder die Elektrizität abgeschafft haben, drinstehen. Und dann werden diese Menschen dort dargestellt werden als Beispiele. Wie konnte es sein, dass man diesen Menschen, diesen Figuren getraut hatte? Unglaublich.
Neulich habe ich irgendjemanden gehört, der sie als Pappnasen in Berlin bezeichnet hat. Das würde ich natürlich nie tun, aber ich bin zusammengezuckt bei dem Wort. Ganz kurze Meldung noch, das passt jetzt gerade noch, Andreas, weil wir bei der Deutschen Bahn sind. Das ist ja hier eine Tochter in Großbritannien, der Deutschen Bahn. Hattest du das mitbekommen, dass die Schweizer Bahn jetzt die Züge, die aus Deutschland kommen, in Basel stoppt und die Leute müssen umsteigen? Das heißt mit anderen Worten, die Schweizer Bahn lässt deutsche Züge, und zwar aus dem Grund von ständigen Verspätungen, nicht mehr ins Land.
Ja, also, wundern tut es mich nicht, aber warum soll Deutschland genau in dem Bereich nicht zum Entwicklungsland runterfallen? Und die Schweizer haben offenbar pünktliche Pläne und da kann man natürlich auf Deutschland auch nicht bauen.
Also es heißt tatsächlich, Anfang August wurde von den schweizerischen Bundesbahnen die Bremse gezogen und die Züge aus Deutschland dürfen gerade noch bis Basel fahren. Dort müssen Passagiere in Ersatzzüge umsteigen, um zu weiteren Zielen in der Schweiz zu gelangen. Und auch wer aus Leipzig zum Beispiel anreist, muss umsteigen in Basel. Die Deutsche Bahnsprecher, die melden sich hier, zum Beispiel ein Jörg Böhnisch, der sagt, die betriebliche Situation bei den ICE-Verkehren der Deutschen Bahn in die Schweiz ist derzeit angespannt. Grund dafür sind vor allem zahlreiche Bauvorhaben und Einschränkungen zur Sanierung des bundesdeutschen Schienennetzes. Wird da was saniert?
Ja, Bauvorhaben, ja. Ich meine, ein Sanierungsstau par excellence. Man hat letztendlich durch Teilprivatisierung die gesamte Bundesbahn mehr oder weniger verkommen lassen. Man hat sich nicht darum gekümmert, dass permanent intakt gehalten wird, Instandhaltungen gemacht wurden. Und jetzt ist natürlich irgendwann ein solcher Sanierungsstau, der dann gemacht werden muss. Und das ist das Ergebnis, ganz einfach. Einfach schlechte Politik auf allen Ebenen.
Ihr Lieben, wenn euch die Nachrichten von heute geschockt haben, bitte bleibt in eurer Kraft. Wir sind in dieser Zeit, in diesem Nadelöhr. Es wird noch einiges kommen, wo wir die Luft anhalten. Was hilft, ist der Blick nach oben. Gott vertrauen. Wir machen heute wieder ein schönes Abendgebet. Und vielleicht raus in die Natur, einen Baum umarmen.
Ja, oder ein Sitzbad mit einem Huhn genießen. Also natürlich nicht gemeinsam, sondern getrennt.
Das sind ja ganz tolle Empfehlungen. Also, wenn ihr dazu mehr hören wollt, haben wir leider überhaupt keine Möglichkeit mehr, darüber zu berichten.
Das ist mein Privatleben. Alles Liebe.